Desired, der Podcast.
Herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Heute wieder mit mir, Johanna. Und heute reden wir über ein Thema, was uns wahrscheinlich alle irgendwann im Leben oder fast die ganze Zeit des Lebens beschäftigt, nämlich über Liebe. Und da ist mein Gast heute eine Expertin für, denn sie ist Paartherapeutin. Ich spreche heute mit Dr. Sharon Brehm. Und bei ihr, sie veröffentlicht bald auch ein neues Buch, wo es um das Thema die richtige Liebe finden geht. Und Sharon, ich würde dich einfach bitten, dich kurz einmal unseren ZuhörerInnen vorzustellen.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön dir erstmal, Johanna, dass ich hier sein darf im Podcast. Ich bin, wie gesagt, Dr. Sharon Brehm und bin Paartherapeutin. Manche von euch kennen mich vielleicht aus einem Podcast, den ich gemeinsam mit der fantastischen Annika Landsteiner hosten darf. Hello Lovers. In diesem Podcast trifft Freundinnengespräch auch auf Paartherapie und demnächst erscheint eben auch mein allererstes Buch über die Partnersuche und Partnerfindung.
Ja, und genau, dein Buch heißt Smart Loving und da interessiert mich erstmal total, wie du auf den Titel gekommen bist, denn es geht ja so ein bisschen, so eine Analogie zum Smartphone ist damit ja gemeint. Wie bist du darauf gekommen und was genau ist damit gemeint?
Also was wir alle an unserem Smartphone lieben, ist, dass es so intuitiv ist und sich so einfach anfühlt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Smartphones ja oft die neueste Technologie verwenden. Und damit wird unser Leben leichter. Und das Gleiche soll auch für die Ansätze gelten, die ich in meinem Buch vorstelle. Ich glaube, es ist wichtig, auch so emotional das Thema Liebe ist. So schön ist das auch, dass es inzwischen wissenschaftliche Studien, Belege, Theorien, Hilfestellungen gibt, die uns tatsächlich die Suche nach der Liebe erleichtern können. Und deswegen heißt der Titel meines Buches Smart Loving.
Okay, gut, das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr interessant, ein sehr cooles Konzept. Generell wollte ich dich nochmal fragen, wie ist es dazu gekommen, dass das Thema Beziehung, Liebe, Partnersuche für dich so spannend wurde? Du hast ja auch schon deine Doktorarbeit, sogar Promotion über das Thema internationale Beziehungen geschrieben. Wie ist das für dich so zu deinem Kernthema, sage ich jetzt mal, geworden?
Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal hat man Themen, die begleiten einen unendlich lange und irgendwie wird man ihnen auch nicht überdrüssig. Bei mir war es so, dass ich allein schon mit 17 hat eine Freundin mir aus Spaß den Anrufbeantworter draufgesprochen. Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Sexualtherapeutin Dr. Sharon Brehm. Leider befindet sie sich momentan in einer Besprechung. Das war damals natürlich wahnsinnig pubertär gemeint und lustig gemeint, aber es hat den Hintergrund, dass ich auch schon in dem Zeitalter, zu dem Zeitpunkt, Spaß und Interesse an Beziehungen hatte. Und dann in meinem Studium als Kulturanthropologin wahrscheinlich jede meiner Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, Seminararbeiten über das Thema Erotik, Sexualität, Intimität, Beziehung geschrieben habe. Und am Ende auch über das Thema binationale Beziehungen. Also es war, die Liebe ist ein Thema, das mich auf jeder Ebene fasziniert. Und ich werde eben nicht langweilig und dieses Wissen zu haben und auch dann tatsächlich die Fähigkeiten und die Skills zu lernen, um Menschen durch Konflikte zu begleiten, das ist unglaublich bereichernd und erfüllend.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, es ist ja auch wirklich, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, ein Thema, was jeden ja irgendwann mal interessiert und was ja auch unser Leben total bereichert und irgendwie so einer der wichtigsten Punkte im Leben ist. Wenn es um die Partnersuche geht, dann habe ich immer so das Gefühl, es gibt entweder so Leute, die gefühlt von einer Langzeitbeziehung in die nächste dann, wenn sie sich mal trennen, stolpern. Und dann gibt es wiederum Leute, die dann auch sehr große Schwierigkeiten haben, irgendwie eine Beziehung zu finden, sei es, weil sie gar nicht erst die richtige Person kennen oder überhaupt jemanden kennenlernen, mit dem es funktionieren könnte, oder weil es dann nach ein paar Monaten dann doch irgendwie wieder nicht klappt. Also da habe ich auch von Freundinnen oder so ganz viele Erfahrungen, dass erst wirkt alles super und am Ende ist er oder sie dann doch plötzlich weg oder ghostet ein oder wie auch immer. Sind das auch so die Beobachtungen, die du machst, wenn Leute zu dir für eine Therapie kommen, dass das immer so die ähnlichen Probleme sind?
Das, was du ansprichst, da hast du total recht. Ich glaube, wenn man heutzutage Single ist, dann ist das nicht immer in Anführungsstrichen die eigene Schuld oder weil man zu anspruchsvoll ist oder weil man grundsätzlich nicht lieben kann oder beziehungsunfähig ist. Die Welt, in der wir heute leben oder die Strukturen, in denen wir immer mehr füttern, die machen es leicht, Menschen zu ghosten. Und das führt aber wiederum bei der anderen Seite zu mehr Verletzungen. Genauso Benching, genauso Dickpics, genauso diese ganz, ganz intime Zweisamkeit, das Gefühl von, okay, wir waren jetzt schon im Urlaub, gefühlt habe ich all deine Freunde kennengelernt und trotzdem wissen wir beide nicht, wo wir stehen und trotzdem fühlt es sich so verletzlich an, dir zu zeigen, was ich wirklich fühle. Ich habe das Gefühl, oder ich habe die Beobachtung besser gesagt, dass wenn man heutzutage datet, es wahnsinnig schwer ist, wieder zu zeigen, wer man selber ist, weil man einfach so große Angst hat, verletzt zu werden. Und selbst wenn man das zeigt, selbst wenn man zeigt, wer man eigentlich ist, dann hat man manchmal natürlich auch das Risiko, dass die andere Person sich gar nicht zeigt und sich nur anpasst oder nur ein bestimmtes Bild von, also verkörpert oder eine Projektion von mir verkörpert, die am Ende zu Schmerzen führt. Und das finde ich wahnsinnig schade. Ich meine, Liebe und Beziehungen, die betreffen uns alle. Und wir alle wünschen uns natürlich ein Beziehungsleben, in dem wir glücklich sind. Und dann immer wieder in diesem gleichen Muster zu stecken, ist so frustrierend.
Ja, absolut. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade, wenn man ja schon so oft irgendwie die gleichen Erfahrungen gemacht hat und man denkt sich jetzt, okay, jetzt läuft es eigentlich gut, aber es könnte trotzdem potenziell jetzt immer noch irgendwie kommen, dass das Gegenüber dann vom einen Moment auf den nächsten irgendwie sagt, ah, mir passt irgendwie doch was nicht, dass das auch einen wahrscheinlich wahnsinnig unter Druck setzt und da auch ja sehr schwierig ist, dann sich auf was Neues einzulassen. Ist das was, wo viele Leute dann auch Probleme mit haben?
Ja, was du sagst, stimmt auf alle Fälle. Es ist immer dieser Überraschungseffekt, im Anführungsstrichen, so ein negativer Überraschungsmoment, dass wir uns lange, lange unsicher sind. Und was wir nicht vergessen dürfen, also für mich ist Liebe eine Fähigkeit, die wir lernen können und die wir nicht erst lernen, wenn wir dann in der Beziehung sind, sondern die können wir auch schon beim Daten, beim Kennenlernen nutzen. Aber das, was so wie momentan Dating funktioniert oder abläuft, hat es sich erstmal aus einem romantischen Liebesideal entwickelt. Das heißt, wir alle suchen nach der großen einen Liebe, nach dieser Beziehung, die uns erfüllt. Und gleichzeitig treffen doch auch Aspekte aufeinander, wo Liebe fast wie Kommerz erscheint. Also es geht darum, kann ich jemanden austauschen? Kommt vielleicht noch jemand Besseres? Will ich mich auf die Person überhaupt einlassen? Das, was du eben gerade erzählt hast. Ah, ich weiß immer nicht, kommt dann noch jemand und plötzlich verliere ich jemanden. Das sind zwei Sachen, die treffen plötzlich aufeinander. Und das macht es uns so wahnsinnig schwer.
Ja, auf jeden Fall. Und aber angenommen, man selber beschäftigt sich jetzt damit, okay, ich lerne Liebe als Fähigkeit, dann hat man ja immer auch noch irgendwie so ein bisschen das Risiko, dass das Gegenüber dann eben anders denkt oder vielleicht diese Fähigkeit, sag ich jetzt mal, nicht erlernt hat. Wie merkt man denn da, dass das wirklich ernst gemeint ist dann eben von der anderen Person?
Was ich da mitgeben kann, ist so ein Gefühl von emotionaler Sicherheit zu suchen. Manchmal passiert es beim Dating, dass wir uns zu einer Person wahnsinnig hingezogen fühlen, aber eher, weil sie uns ganz dezent oder ganz leicht verunsichert. Das, was wir aber eigentlich brauchen und das, was wir eigentlich suchen sollten, wenn wir eine langfristige Beziehung wollen, ist es ein Gefühl von emotionaler Sicherheit, ein Gefühl von, die andere Person ist emotional präsent. Ich kann mich zeigen, du kannst dich zeigen. Dieses, ich zeige mich oder du zeigst dich, das muss auch nicht im allerersten Date passieren. Das ist auch etwas, das ich entwickeln darf. Und was ich entwickeln darf, umso mehr Vertrauen ich habe und umso sicherer ich mich fühle, hoffentlich macht das die andere Person genauso. Das heißt, wenn ich jemanden kennenlerne und beim allerersten Date noch nicht sagen kann, ob die andere Person emotional empathisch ist oder ob die Person mir das Gefühl von Sicherheit gibt, ist das noch kein Problem. Aber ich sollte nach und nach das Gefühl haben, ich darf mich hier mehr zeigen. Und auch die andere Person zeigt immer mehr von sich.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch was einem in Filmen irgendwie immer so ein bisschen mitgegeben wird. Dieses so typische, ja, das ist der geheimnisvolle Typ und ich muss ihn jetzt irgendwie, knacken irgendwie und rausfinden, was da eigentlich wirklich hintersteckt. Und dass dieses Gefühl von Sicherheit dann da auch oft gar nicht vermittelt wird und eigentlich gerade dieses, ja, diese Unsicherheit, das Spannende ist, aber das macht es natürlich dann wahrscheinlich noch viel schwieriger, irgendwie zu wissen, ja, okay, kann sich das zu was Ernsthaftem entwickeln oder nicht.
Total. Und dann, wenn wir uns dann auf so jemanden einlassen, das ist per se ja keine schlechte Person, aber wenn ich beim Daten schon das Gefühl habe, ich bin eigentlich unsicher und ich weiß nicht, kann ich dich anrufen, wenn ich krank bin? Bist du für mich da, wenn ich alt werde? Kann ich dir auch zeigen, wer ich wirklich bin? Zeigst du mir, wer du wirklich bist? Wenn all das fehlt und das schon in der Kennenlernphase, dann wird es natürlich schwer, das in einer langjährigen, langfristigen Beziehung plötzlich zu etablieren.
Ja, du schreibst in deinem Buch jetzt ja aber auch, also gerade in den ersten Kapiteln geht es ja auch darum, dass man sich selbst auf dem Weg steht. Du meinst jetzt, also man soll nicht unbedingt die Schuld an sich selber, bei sich selbst suchen, dass man ja irgendwie, dass es an einem liegt, dass es nie klappt. Aber trotzdem kann es ja irgend sein, dass man sich selbst im Weg steht. Was genau meinst du denn damit?
Das ist eine super gute Frage. Danke dir, dass du mir die Chance gibst, darauf zu antworten. Also, manchmal haben wir gewisse Schutzstrategien entwickelt. Zum Beispiel, ich will eigentlich keinen Konflikt haben und deswegen ghoste ich die Leute eher. Ich versuche, dass es den Leuten möglichst gut geht. Oder ich investiere ganz, ganz wenig an eigenem Gefühl, bis nicht die andere Person sich zuerst gezeigt hat. Und das sind auf der einen Seite total sinnvolle Schutzmechanismen. Wir versuchen uns damit zu schützen, damit wir nicht noch mehr verletzt werden. Aber paradoxerweise finden wir dadurch, dass wir uns so sehr schützen und überhaupt nicht mehr zeigen, gar nicht mehr den Zugang dazu zu einer anderen Person. Wir finden nicht mehr den Weg, wie wir uns wirklich authentisch zeigen können. Und damit versperren wir auch der anderen Person die Chance, sich selber zu zeigen. Weil dann sind beide so ein bisschen wie in so einer Lauerhaltung. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. Ich habe in anderen Podcasts gehört, du bist selbst in der Beziehung. Vielleicht kennst du es von deinen Freundinnen und Freunden, dass da keiner mehr so wirklich zeigt, was ist eigentlich los. Das, was uns aber hilft, um da rauszukommen, ist zum einen Mitgefühl. Denn Dating heutzutage ist eben schwer und frustrierend und auf eine gewisse Art und Weise auch angsteinflößend, weil wir uns ja verletzlich machen. Und das ist risikobehaftet. Da brauchen wir erstmal Mitgefühl, um mit diesen Emotionen, die wir da spüren, freundlicher umzugehen. Und das Zweite, was es braucht, ist tatsächlich ein sehr präsenter Umgang mit den eigenen Emotionen. Denn unsere Emotionen, unsere Ängste, unsere Angst vor Einsamkeit, Überforderung, Stress, vielleicht sogar Wut, weil wir immer noch denken, die Welt ist wahnsinnig gemein. Das sind Sachen, die halten uns dann bei der Suche nach jemandem Neuen irgendwie zurück. Obwohl das natürlich Dinge sind, die uns erstmal helfen, halten sie uns leider langfristig zurück.
Ja, das kann ich verstehen. Also ich kenne das tatsächlich auch selber vom Dating noch, dass ja man immer das Gefühl hat, also ich meine, man hört ja auch ständig diese Regeln so, weiß ich nicht, du darfst dich 3 Tage nach dem ersten Date nicht melden oder du darfst nie die Erste sein, die schreibt und so, du musst immer gucken, kommt er auf dich zu und so und man, ja, oder zum Beispiel, weiß ich nicht, die Person hat jetzt 1 Tag nicht geschrieben, dann darfst du auch 1 Tag nicht schreiben oder sowas, dass man immer solche Regeln hat, dass man ja nicht zeigt, dass man irgendwie verletzlich ist und dass man ja wirklich in die Beziehung investiert, sondern dass man stattdessen immer so tut, ach, das ist mir alles gar nicht so wichtig. Und ja, wenn das beide Parteien machen, dann ist es natürlich total schwierig, da irgendwie, ja, sich da näher zu kommen. Also.
Total. Und es ist ja auch wahnsinnig schade, weil was passiert denn, wenn ich lerne, ich darf dir gar nicht sagen, was ich fühle, weil das gefährlich ist. Naja, wir werden dann niemals, niemals zeigen, wer wir eigentlich sind. Und die Aufgabe, und ich glaube, ganz vielen von uns geht es so, dass wir gelernt haben, wir dürfen bloß nicht zu viel zeigen. Gerade als Frau darfst du nicht zeigen, dass du Interesse an einem Mann hast. Weil in Anführungsstrichen, der Mann ist der Jäger, die Frau ist die Gejagte. Ich muss dir nicht erzählen, auf wie vielen Ebenen diese Vorstellung falsch ist.
Ja, auf jeden Fall. Und da hat man dann ja auch, glaube ich, oft das Gefühl so, naja, ich wirke dir dann total anhänglich, wenn ich jetzt irgendwie dem ständig schreibe oder so. Und dann, ja, wirke ich ja nicht mehr interessant, weil, ja, ich soll ja auch, also klar, man will irgendwie den mysteriösen Mann, den man erst so erforschen muss, aber gleichzeitig soll man als Frau ja auch dann irgendwie noch mysteriös wirken, damit ja der Mann der Jäger sein kann. Aber wo du das gerade ansprichst mit Männern und Frauen, beobachtest du da, dass es da wirklich so Unterschiede im Datingverhalten gibt? Oder weil, ja, also zum Beispiel, wenn, ich habe das ganz oft von Freundinnen, die mir dann erzählt, naja, Männer sind dann halt immer so, dass die irgendwie nach einer Zeit finden sie irgendwas, was ihnen dann doch nicht passt oder die suchen immer noch nach was Besserem. Und ich kenne das eher jetzt aus dieser weiblichen Perspektive und das würde mich interessieren, ist das, geht es da Männern eigentlich ähnlich, haben das gleiche Gefühl dann bei Frauen oder gibt es da schon so gewisse Unterschiede?
Also ich glaube, zumindest das, was ich in meiner Praxis sehen darf, das sind ja manchmal ganz wunderschön intime Einblicke, auch in die Psychen anderer Menschen. Und da würde ich zumindest keinen Unterschied per se zwischen Männern und Frauen oder Menschen, egal welchen Geschlechts, machen. Was ich aber tatsächlich, wo ich einen Unterschied sehe, ist tatsächlich unser Bindungsstil. wir alle haben unterschiedliche Schutzstrategien, das habe ich ja bereits gesagt. Und manchmal brauchen wir diese Schutzstrategien, weil wir gelernt haben, Nähe ist gefährlich. Das haben wir vielleicht bei unseren Eltern gelernt, weil die uns dann oft kritisiert haben oder weil wir verlassen wurden. Noch gar nicht bewusst, aber dann wurde vielleicht unsere Mutter, unser Vater verlassen und wir haben das auf uns projiziert. Manchmal haben wir auch einfach negative andere Beziehungserfahrungen gemacht. Dann haben wir gelernt, dass Nähe auch manchmal gefährlich ist, weil wir haben uns gezeigt und es ist nicht was Gutes rausgekommen. Die Art und Weise, wie wir damit umgehen, das kann sich unterscheiden. Es gibt Menschen, die haben einen, in der Wissenschaft sagen wir, ängstlichen Bindungsstil. Ich spreche von Leadern. Die brauchen ganz viel Nähe. Die haben gelernt, wenn ich keine Nähe bekomme, wenn ich nicht die Aufmerksamkeit bekomme, wenn du mir nicht zuhörst, dann verlässt du mich vielleicht. Und wenn du mich, bevor du mich verlässt, klammer ich lieber oder ich erzähle dir, dass ich ohne dich nicht leben kann oder ich stalk dich oder ich baue Regeln auf. Dann gibt's Leute, die haben einen vermeidenden Bindungsstil. Ich spreche dort von Rebel. Und die haben gelernt, oh Gott, wenn ich dir zu nahe komme, dann kommen da ganz, ganz viele Erwartungen auf mich zu und ich kann die gar nicht alle erfüllen. Nur wenn ich für mich alleine bin, kann ich zum Beispiel so leben, wie ich eigentlich bin. Ich habe eigentlich Angst, dass wenn ich so bin, wie ich bin, dass du mich nicht mehr liebst. Und dann würdest du mich ja vielleicht verlassen. Das führt dann dazu, dass die Leute eher ghosten oder eher auf Abstand gehen oder eher keine Gefühle zeigen. Dann gibt es Leute, die in der Wissenschaft sagen wir ängstlich vermeidend. Ich würde sagen, die sind eher wie so Lebenskünstler, wie so Artist, die auf der einen Seite sowas ganz, ganz Nahes suchen und gleichzeitig, wenn du ihnen dann zu nahe kommst, sich wieder zurückziehen. Die haben oft sehr diffuse Beziehungserfahrungen gemacht. Und dann gibt es Menschen, die haben fast wie was Heilendes. Die sind sehr, sehr sicher, haben gesundes Selbstbewusstsein. Die nehmen das nicht persönlich, wenn du, egal ob du jetzt gerade klammerst oder auf Abstand gehst. Und die können das heilen. Die können dir eine andere Beziehungserfahrung geben. Und was ich erlebe, ist, dass viele Männer eher tendenziell Rebels sind, weil sie schon früh gelernt haben, sie dürfen ihre Emotionen gar nicht zeigen, weil sie dafür ausgelacht werden oder weil ihnen trotzdem niemand hilft, wenn man sagt, du musst jetzt stark sein, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und dass umgekehrt viele Frauen oder tendenziell Frauen eher Leader sind. Die sagen, ich brauche ganz viel Romantik, ich brauche ganz viel Nähe, ich brauche ganz viel Zuneigung von dir, weil sonst weiß ich nicht, wie viel ich dir wert bin. Aber eigentlich sind diese Bindungsstile geschlechterübergreifend.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ja, das ist wahrscheinlich das, was man auch so häufig beobachtet. Ich finde das gerade bei dem Rebel-Typen dann interessant, dass wenn Abstand gesucht wird oder geghostet wird, dann hat man ja, glaube ich, auf der Seite der Person, die eigentlich mehr Nähe sich wünscht, immer das Gefühl, naja, es muss ja an mir liegen, weil die Person findet irgendwas an mir nicht toll. Dabei liegt es vielleicht dann an der anderen Person, dass die denkt, okay, wenn du jetzt merkst, wie ich eigentlich bin, dann bist du ganz schnell weg. Dass wahrscheinlich auch Kommunikation dann so der wichtigste Punkt irgendwie, dass man das dem anderen rüberbringt, warum man so viel Nähe will oder warum man Abstand sucht. Aber das ist wahrscheinlich auch wiederum sehr schwierig, das zu lernen.
Und gleichzeitig hast du es gerade intuitiv schon richtig gemacht. Schau mal, du hast gerade so erzählt, okay, eigentlich tendiere ich dazu, dann zu klammern und die Sachen auf mich zu projizieren, zu sagen, ich habe bestimmt was falsch gemacht. Und plötzlich habe ich aber die Möglichkeit, eine andere Perspektive einzunehmen und zu sagen, das liegt nicht nur an mir, vielleicht ist das auch etwas, was die andere Person gelernt hat. Und dann kann ich ganz empathisch auf die andere Person zugehen. Denn was passiert denn, wenn ich glaube, ich bin falsch und mit mir, ich bin nicht gut genug? Dann ziehe ich mich vielleicht auch noch mehr zurück. Oder dann fordere ich ganz viel ein. Dann greife ich wieder zu meinen Schutzstrategien auf die zurück und verscheuche damit in Anführungsstrichen die andere Person, weil die sich dann vielleicht denkt, oh Gott, jetzt klammert sie wirklich, jetzt muss ich erst recht den Erwartungen erfüllen. Wie soll ich das denn jemals können? Ich vergrabe mich lieber.
Ja, genau, das ist halt das Schwierige. Und du hattest ja aber diesen heilenden Typ angesprochen, was natürlich irgendwie perfekt klingt und was wahrscheinlich jeder irgendwie gerne selber wäre. Kann man sich in diese Richtung selbst entwickeln, dass man irgendwann zu so einer Person wird oder bleibt man irgendwie häufig in seinem Dating-Typ, sage ich jetzt mal, bestehen?
Also tatsächlich können wir auch zu dem Healer werden. Wir können zu jemandem werden, der ganz selbstbewusst ist und der auch andere heilen kann. Da kann natürlich Therapie helfen, weil ich dann merke, ich kann meine alten Wunden selber heilen oder das gemeinsam mit einem Therapeuten, einer Therapeutin. Aber auch in einer Beziehung zu sein mit jemandem, der bereits ein Healer ist oder eine Healer ist, kann uns helfen, wieder selbstsicherer zu werden. Also wenn ich zum Beispiel als Rebel merke, oh wow, ich werde auch gesehen und ich werde auch akzeptiert, auch wenn ich gerade ein bisschen für mich Zeit brauche. Oder da schaut jemand sogar unten drunter, ohne mich zu pathologisieren, ohne mir zu sagen, ich bin krank oder ich habe was nicht aufgearbeitet, sondern zu sagen, hey, ich kann es verstehen. Dann gibt mir das die Chance zu sagen, okay, wow, da akzeptiert mich jemand und ich kann dann auch mehr auf die andere Person zugehen. Auch mehr sagen, okay, dann will ich auch deine Bedürfnisse mehr erfüllen.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall gut, dass man da ja irgendwie auch an sich selber arbeiten kann und diese Sachen vielleicht auch überwinden kann, die man hat. Jetzt ist es ja so, in deinem Buch geht es ja auch darum, wie man eben eine stabile, gute Beziehung finden kann. Und das ist ja auch das, was, man hat immer das Gefühl, man will eigentlich auf jeden Fall in einer Beziehung sein und nicht Single sein, dass das immer so, Single ist quasi der Zwischenzustand, aber das Ziel ist, in einer Beziehung zu sein. Und gleichzeitig sagt man ja aber auch, man muss sich erstmal selbst lieben lernen, um von anderen geliebt werden. Das ist ja auch so eine beliebte Floskel irgendwie. Kann man überhaupt richtig dann, also ganz platt gefragt, kann man als Single auch glücklich werden? Kann man vielleicht irgendwann das Gefühl haben, ich brauche eigentlich gar keine Beziehung oder ist man da immer eigentlich auf der Suche?
Also ich glaube auch, dass man als Single, als bewusster Single natürlich auch glücklich sein kann. Das, was wir Menschen suchen, sind sozial sichere Beziehungen. Und wenn ich das in meinem Freundeskreis finde, wenn ich das in meiner Herkunftsfamilie finde, dann kann es gut sein, dass ich vielleicht keinen, oder zumindest sage, bevor ich mit jemandem zusammen bin, der mir nicht gut tut, bin ich lieber in Anführungsstrichen Single. Single zu sein bedeutet ja nicht per se alleine zu sein. Und gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass wenn wir in einer Beziehung sind, in der wir uns sicher fühlen. Denn wenn wir in einer Beziehung sind, in der wir die ganze Zeit das Gefühl haben, oh Gott, was passiert als nächstes? Oder bin ich hier genug? Genüge ich dir? Verlässt du mich? Betrügst du mich? Dann ist das auch ganz schön anstrengend. Also was ich damit sagen will, ich glaube, wir brauchen sichere Beziehungen. Das kann ein Partner, eine Partnerin sein. Das muss nicht unbedingt ein Partner, eine Partnerin sein. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass viele von uns sich einfach jemanden wünschen, der so die Person ist, mit der man vieles teilen kann. Und ich mache auch die Erfahrung, umso älter wir werden, umso mehr sind dann vielleicht die guten Freundinnen und Freunde selbst in so sicheren Beziehungen, dass wir nicht mehr den gleichen Stellenwert in ihrem Leben spielen, wie sie vielleicht in unserem Leben.
Ja, das ist was ich auf jeden Fall auch so von mir selber dann auch beobachtet habe, dass ich eigentlich als Single immer total glücklich war, wenn eben ich auch ganz viele Single-Freundinnen hatte und man hat dann was zusammen unternommen und da denkt man sich dann, oh Gott, ich habe eigentlich gar keine Lust jetzt auf eine Beziehung, aber sobald es dann irgendwie ist, dass im Umfeld alle in einer Beziehung sind, hat man dann das Gefühl, okay, ich brauche jetzt auch jemanden. Das ist ja auch häufig irgendwie, dass man das schreibst du auch in deinem Buch, glaube ich, dass man seinen Selbstwert so ein bisschen auch davon abhängig macht, ob man in einer Beziehung ist oder nicht. Und das ist natürlich dann auch wieder schwierig, weil das einen natürlich viel mehr unter Druck dann auch nochmal setzt, jemanden zu finden.
Ja, leider dadurch, dass ich wünsche uns, dass unser Beziehungsstatus nichts über uns als Person irgendwann aussagen muss. Dass wir uns davon lösen können, zu sagen, auch egal, ob ich einen Partner, eine Partnerin habe, ich bin trotzdem liebenswert. Das wünsche ich mir sehr. Und gleichzeitig die Welt, wie sie momentan ist, zeigt eben schon einen leichten Bias Richtung Menschen, die in einer Beziehung sind irgendwie mehr angekommen.
Ja, genau, das wird einem immer so vermittelt. Und da, du sprichst ja auch in deinem Buch an, dass man mitfühlend mit sich selbst sein muss. Und ich habe das Gefühl, dass das auch etwas ist, was uns immer sehr schwierig fällt, dass man, also das sagt sich jetzt vielleicht leicht, ja, leicht, ich muss mir da selber vergeben, ich muss nicht so hart mit mir sein, aber trotzdem ist das, was das, glaube ich, sehr vielen Leuten sehr schwerfällt. Was sind da so deine Tipps, dass man ja mit sich selbst nicht mehr so hart ins Gericht geht?
Also zum einen tatsächlich anzuerkennen, dass wir da gemeinsam gerade lernen. Und die Generationen, die nach uns kommen, die haben vielleicht ein anderes Mindset mitbekommen. Die haben vielleicht dann auch schon Eltern, die selbst bei sich aufgeräumt haben. Viele von uns haben gelernt, dass wir in der Leistungsgesellschaft ja halt leisten und funktionieren müssen. Dann schwingen da Ängste mit von, keine Ahnung, wenn ich mich selber nicht mehr durchpusche, dann werde ich ja faul oder dann verweichle ich ja. Aber tatsächlich zeigt die Wissenschaft, dass wenn wir uns Mitgefühl geben, dass in unserem Körper, dass wir selber auch Oxytocin ausschütten. Also dieses Hormon, was zum Beispiel auch Mütter bei der Geburt auslösen oder ausschütten. Und dann gehen wir anders mit Schmerzen um. Und wir sind dann selbst viel, viel freundlicher. Der Hintergrund ist, dass wir, oder besser gesagt unser Gehirn, nicht unterscheidet, woher bestimmte Worte kommen. Und du kannst mal für dich überlegen, was passiert bei dir mental, wie fühlt sich das für dich an, wenn du von außen Kritik bekommst. Stell dir vor, du weinst gerade, weil irgendwas richtig Blödes passiert ist und vielleicht der ganze Tag echt gelaufen ist. Und dann kommt eine Freundin und sagt, jetzt stell dich mal nicht so an. Anderen geht es noch viel schlimmer als dir. Fühlt sich erstmal richtig blöd an.
Ja klar, das ist natürlich das Letzte, was man in dem Moment dann noch irgendwie hören will.
Genau, aber wir selbst machen das mit uns. Und wenn wir das hören von anderen, dann versetzen wir uns selbst in den Stressmodus. Aber umso mehr wir im Stress sind, umso kleiner wird unser Fokus. Und wir sehen noch mehr Fehler, die wir vielleicht machen oder bereit sind oder so darin, also so mitten darin sind, neue Fehler zu machen. Aber was passiert, wenn du eine gute Freundin hast, die dir sagt, hey, das ist total okay, es darf auch mal schlechte Tage geben und das definiert dich nicht und morgen wird vielleicht ein anderer Tag oder vielleicht sogar empathisch nachfragt und dich fragt so, was ist denn gerade das, was dich am meisten beschäftigt? Ja, wenn wir sowas mitfühlen, dass sowas Liebevolles hören, dann können wir so innerlich entspannen und dann denken wir, okay, ich wurde gesehen, ich bin nicht alleine damit. Deswegen brauchen wir Selbstmitgefühl. Also natürlich kann es uns eine Freundin auch geben oder ein Freund oder unser Partner. Aber wir dürfen uns das auch selber geben, weil unser Gehirn da eben keine Unterscheidung macht. Und wenn wir dann mehr in so einem Oxytocin-Modus sind, in einem Modus, wo wir anders mit Schmerzen umgehen, anders mit Stress, dann sind wir auch viel eher bereit, kreative Lösungen zu finden und können aus dieser Spirale ausbrechen. Ein Tipp, den ich mitgeben kann, sich zu überlegen, was würde mir in so einem Moment eine gute Freundin sagen? Eine mitfühlende gute Freundin, was würde die mir raten?
Das ist, denke ich, auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Und da schließt dann auch perfekterweise jetzt meine Frage nämlich an. Und zwar hilft es einem, das dann auch sich zu sagen, also zu überlegen, das bin jetzt nicht ich, die total traurig ist, sondern das ist meine Freundin und der würde ich jetzt raten, weiß ich nicht, es fällt mir kein guter Ratschlag gerade ein. Auf jeden Fall, der würde ich was Positives sagen und sie in ihrem Selbstwertgefühl stärken. Hilft das, wenn man sich das dann selber sagt, obwohl man da jetzt in dem Moment gar nicht dran glaubt, erstmal einfach nur sich das zu sagen und vielleicht so eine Affirmation sozusagen da zu haben, auch wenn man die jetzt noch nicht fühlt? Also hilft es, das einfach auszusprechen und dadurch fühlt man es dann auch mehr?
Da sind Menschen sehr unterschiedlich. Was auf alle Fälle schön funktioniert, sind gute Wünsche. Auch weil manchmal fühlen wir es nicht. Und dann fühlt es sich an, als würden wir schwindeln, wenn ich mir sage, okay, du bist eine super Powerfrau und du schaffst alles. Das kann sich manchmal ganz schön falsch anfühlen. Aber das, was wir uns immer geben können, sind gute Wünsche wie, mögest du in Frieden sein, mögest du geduldig sein, mögest du gesund sein, mögest du Glück finden. Ich wünsche dir, dass du es morgen findest. Und ich glaube daran, dass wir das morgen hinkriegen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich glaube, das fühlt sich dann weniger komisch an, als wenn man genau sagt, du bist, also gibt es ja auch so Übungen, dass du dich einfach morgens vor den Spiegel stellst und dir sagst, du bist toll, du bist wertvoll und sowas. Das finde ich auch auf jeden Fall ein cooler Ansatz. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das auch, wenn man es eigentlich gar nicht in dem Moment fühlt, dass es sich dann irgendwie falsch anfühlt und als würde man schwindeln. Und deshalb denke ich, dass mit den Wünschen ist auf jeden Fall da auch eine sehr gute Alternative. Muss man dann wahrscheinlich schauen, was bei einem selbst so am besten funktioniert.
Und du sagst, was total schön ist, also man muss schauen, für wen was wie am besten funktioniert. Und Affirmationen können trotzdem eine ganz, ganz tolle Sache sein.
Genau, und dann ist es vielleicht am ersten Tag, glaubt man es noch nicht, aber vielleicht am 5. oder 6. oder so. Das kann natürlich auch sein, dass sich das dann entwickelt. Aber wo du das jetzt auch ansprichst, man muss ja gucken, was für einen selbst am besten funktioniert. Ich habe das Gefühl, bei Dating-Ratgebern ist es dann auch ganz oft so, dass einem gesagt wird, hier hast du deine Schritt-für-Schritt-Anleitung, das musst du befolgen und dann klappt es auch. Das ist jetzt ja nicht unbedingt der Schritt, also der Weg, den du in deinem Ratgeber gehst, also da geht es ja eher darum, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Auch du gibst ja einem viel Wissen mit und am Ende hast du dann ganz viele Fragen ja in den Kapiteln, wo es dann aber auch ja immer unterschiedliche Antworten und Ansätze drauf gibt. Glaubst du, dass es so ein Patentrezept theoretisch gibt oder ja, warum hast du so einen anderen Ansatz gewählt, sage ich jetzt mal?
Zum einen sind Menschen ja zum Glück so wahnsinnig komplex. Das ist ja auch das Schöne an Beziehungen und das Schöne an Menschen, dass wir uns auch noch wahrscheinlich in 60 Jahren selbst überraschen können. Und das Zweite war tatsächlich, dass ich so einen sehr dogmatischen Ansatz, so ein Schreib in 3 Tage nicht oder wenn er das macht, dann musst du das tun. In meiner Praxis erlebe ich, dass es nicht immer zielführend ist. Und mein Gedanke ist, naja, wenn wir immer wieder die gleichen Muster durchleben, dann ist es manchmal nicht immer das Außen, sondern manchmal auch etwas, was wir im Inneren verändern können. Und das ist ja auch eigentlich das Schöne. Und ich weiß, so diese eigene innere Veränderung, die braucht manchmal jemanden an der eigenen Seite. Weil sonst würden wir es ja schon machen. Denn wir sind ja nicht zu doof und wir sind ja auch nicht blöd. Es fühlt sich nur manchmal ganz schön schwer an, diese innere Veränderung selbst in Gang zu setzen oder sich selber mal anzuschauen, was mache ich denn, was brauche ich denn? Was sind vielleicht auch die Strategien und Dinge, die ich tue, die anderen Menschen wehtun oder sie verletzen oder ihnen Angst machen? Und da in sich hineinzuhorchen, zu schauen, was brauche ich? Was würde mir gut tun? Und auch Verantwortung zu übernehmen für das, was ich auch tue, glaube ich, weil ich weiß nicht, dass wir auch in Beziehungen langfristig brauchen. Und warum dann nicht beim Dating schon damit anfangen? Warum ist nicht da schon praktizieren und nicht erst in der Beziehung zu sagen, okay, jetzt sind wir 3 Monate zusammen und ab heute fängt bei mir die Persönlichkeitsarbeit an?
Ja, genau, das ist, denke ich, ein guter Schritt, wenn man sich, was heißt darauf vorbereitet, aber es hilft ja einem selber auch und es kann einem dann zusätzlich nochmal helfen, irgendwie eine positive Beziehung zu jemandem aufzubauen. Deshalb denke ich auch, das ist wahrscheinlich erstmal ganz wichtig, da auch so ein bisschen in sich hineinzuhören und zu gucken, was sind eigentlich meine Probleme. Denn es hat ja auch, also es ist ja auch jeder wahrscheinlich emotional auf einer ganz anderen Stufe. Deshalb kann man ja nicht sagen, das, was beim einen funktioniert, funktioniert beim anderen genauso gut, wenn vielleicht ganz andere Hintergründe da hinterstecken oder so, könnte ich mir vorstellen.
Total. Und also zum einen, was ich da vielleicht noch anmerken kann, ist, es macht ja auch Spaß, sich selbst besser kennenzulernen. Ich glaube, nicht umsonst sind Astrologie und solche Themen so spannend und Selbsttest, was ja eigentlich Spaß macht, sich selbst besser kennenzulernen und weil es was Schönes ist, und sich selbst besser zu verstehen. Warum denke ich so? Warum handle ich so? Was passiert eigentlich bei mir? Ich glaube, das ist erstmal was Tolles. Und das Zweite ist, nicht nur die Beziehung mit einem Partner, einer Partnerin, können davon profitieren, sondern vielleicht auch Beziehungen zu Freundinnen, zu Eltern, zu Geschwistern. Weil wenn ich verstehe, okay, warum reagiere ich so? Was triggert mich in dem Augenblick? Welches Bedürfnis ist denn gerade nicht gestillt? Und dafür eine andere Perspektive habe, dann kann ich auch anders handeln und dann kann ich aus diesen Mustern und Kreisläufen, die sich dauernd ja vor meinem Auge ausbreiten, dann kann ich da ausbrechen.
Ja, genau, das denke ich auch, dass man ja, dadurch dann auch, also sei es auch, wenn man auf eine Sache total empfindlich reagiert und das macht man vielleicht in dem Moment auch, aber dann weiß man im Nachhinein, okay, es lag jetzt nicht an der Person, die mich sauer gemacht hat, sondern es hat irgendwelche anderen Hintergründe, kann sich dann vielleicht auch entschuldigen und ja, so allgemein Beziehungen auch verbessern, jetzt nicht gar nicht unbedingt die nur zum Partner. Das denke ich ist auch was sehr Schönes. Ich glaube, ich habe dir jetzt tatsächlich alle meine Fragen, die ich mir so aufgeschrieben hatte, gestellt. Aber vielleicht hast du ja noch was du unseren Zuhörern jetzt noch mitgeben möchtest. Gerne vielleicht ein paar Tipps, weise Worte, wie auch immer.
Also, das Erste, was ich gerne mitgeben würde, ist sowas wie, dass ich glaube, dass diese Suche nach dem Partner, Partnerin, was total Schönes für dich sein kann. Ich verstehe, wenn du noch momentan frustriert bist und dann noch ganz viele andere Gefühle ja auch da sind. Aber ich verspreche dir, diese Reise in deine eigene Innenwelt, die kann sich als so wunderschön erweisen. Und es kann auch jemand in dein Leben kommen, mit dem du gar nicht gerechnet hast. Das Zweite ist, ich wünsche dir sehr, dass du erlebst, wie sich eine sichere Beziehung anfühlt. Weil das einem das Gefühl gibt von angekommen sein und plötzlich macht alles Sinn und ich kann neue Dinge erlernen und ich kann das Leben, was ich, oder die Beziehung, die ich, Beziehungserfahrung, die ich bisher gemacht habe, das ist nicht in Stein gemeißelt und das ist nicht mein Schicksal. Ich kann auch etwas anderes erleben und das wünsche ich dir sehr, dass du das erlebst.
Okay, das sind auf jeden Fall sehr schöne abschließende Worte dann nochmal. Dann würde ich mich sehr bedanken, dass du hier warst. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, sehr viele auch ja, gute Denkanstöße dabei, die sicherlich vielen Leuten auch helfen können. Ja, dann genau, wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und ja, hoffe, dass dann viele sich dein Buch auch anschauen, wenn es denn erscheint. Kannst du das Erscheinungsdatum nochmal genau sagen?
Sehr, sehr gerne. Smart Loving, wie wir echte Liebe finden, erscheint am 8. Februar.
Okay, das heißt, wenn die Folge rauskommt, dann ist es auf jeden Fall nicht mehr lange. Ich verlinke auf jeden Fall auch schon mal die Verlagsseite dann unten, dann könnt ihr euch das genauer anschauen. Und genau, dann, ja, wie gesagt, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und falls ihr noch Fragen zum Thema ja, Dating, Liebe finden habt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben an podcast@desired.de, auch wenn ihr ja, noch Anregungen für uns habt, was wir vielleicht besser machen können. Und genau, dann verabschiede ich mich von dir.
Danke dir sehr, Johanna, für das tolle Interview. Danke fürs Zuhören.
Gerne.